sowieso. Von RBB Kultur.
Ich stehe auf, gehe auf Zehenspitzen zu Paris und Faiz und dann entfernen wir uns langsam von den keifenden Frauen. Ihr Geschrei lockt die Leute aus den Häusern. Ich habe Angst, dass Samosa wegläuft, aber er bleibt an meiner Seite. Du bist schuld, dass sie sich streiten, sagt Faiz. Samosa wird uns zu Bahadur und Omwir führen, entgegne ich. Samosa? Sagt Paris. Mein Hund. Hunde sollten richtige Hundenamen haben. Moti oder Herat zum Beispiel, meint Paris.
Hunden ist es egal, wie man sie nennt, erklärt Faiz.
Wir kommen zu Bahadurs Haus. Nur seine kleine Schwester Barka ist da und wäscht Wäsche in einer Plastikschüssel mit Seifenlauge. Kannst du mir eins von Bahadurs Hemden geben? Frage ich. Am besten eins, das du noch nicht gewaschen hast. Es klingt eklig, das laut zu sagen. Barka spritzt mit dem Wasser rum, sodass ich einen Schritt zurücktrete. Samosa muss erst mal Bahadurs Witterung aufnehmen, erkläre ich Paris. Paris schlägt ihr Buch auf, holt das Foto von Bahadur raus, das seine Ma uns gegeben hat, und zeigt es dem Mädchen. Ich lege es wieder zurück in den Schrank, wo deine Mutter es aufbewahrt hat, okay? Barka nickt und steht auf. Dann wischt sie sich die Hände an ihrer jungen Jeans ab. Paris tappt ins Haus, legt ihr Buch auf das Bett, öffnet die quietschende Schranktür und legt Bahadurs Foto rein. Dann zeigt ihr auf Bahadurs Schultasche, die an dem totschicken Kühlschrank lehnt. »Ich habe deinem Bruder ein Buch geliehen«, sagt sie zu Barka. »Ich gucke mal eben nach, ob es da drin ist.« Sie zieht eins von Bahadurs Heften raus und gibt es mir. Bahadurs runde Worte schweben über den schwarzen Linien. Ich lasse Samosa ausgiebig dran schnuppern.
»Was machst du da?«
fragt die Kleine. »Du willst doch, dass dein Bruder zurückkommt, oder? Möchtest du ihn nicht wiedersehen?« Tränen laufen ihr über die Wangen.
»Arre, nicht weinen, ist schon gut«, sagt Paris.
Ich reiche Faiz das Heft, der es vor den Eingang legt.
»Wo ist Bahadur?« frage ich Samosa. »Los, such ihn. Das schaffst du.«
Samosa bellt, dreht sich um und rennt los. Ich sprinte hinterher. Meine Füße erheben sich in die Luft, als ich über Ziegelsteine, Töpfe, Pfannen und die Aschehaufen des Mülls springe, den die Leute gestern Abend verbrannt haben, um sich zu wärmen. Keine Ahnung, wie schnell ich bin. Vielleicht noch schneller als Runo Didi. Der kalte Wind zerrt an meinen Wangen und legt sich auf meine Haut, bis sie spannt. In meine Lungen kommt keine Luft, mir tränen die Augen. Und dann biegt Samosa in eine schmale Gasse und ich muss mein Tempo drosseln. Faiz schnauft hinter mir her. Ich winke ihm zu und rufe, nicht schlapp machen. Paris muss zurückgeblieben sein, um Barka zu trösten. Ich biege ab und schiebe mich vorsichtig durch die Gasse. Die Hauswände zu beiden Seiten sind modrig von Moos und Dreck. Dann bin ich am Ende der Gasse. Faiz auch. Wir setzen uns auf den Boden und schnappen nach Luft. Plötzlich taucht Samosa vor uns auf. Auch er keucht.
»War Bahadur hier?« frage ich ihn. Er bellt. Ich glaube, er meint ja.
Faiz wischt sich mit dem Lappen, den er um den Hals trägt, über die Stirn. Wir befinden uns am äußersten Rand unseres Bastille, direkt gegenüber der Mülldeponie, die viel größer ist als unser Schulhof. Genau vor mir wäscht sich ein Mann mit Wasser aus einem Krug den Hintern. Schweine wühlen im grauschwarzen Müll. Ihre rosig-weißen Bäuche sind fleckig vom Dreck. Kühe mit getrocknetem Dung an den Hinterbacken kauen auf faulem Gemüse und blinzeln mit den Augen, um die Fliegen zu verscheuchen. Hunde schnüffeln im Schmutz nach Knochen, Kinder sammeln Dosen und Glasflaschen. Von den schlimmsten Haufen, die die Leute in Brand gesetzt haben, damit sie weniger stinken, steigt Rauch auf. Die Müllkinder erinnern mich an Mäntelsjungs, die auch Plastikflaschen gesammelt haben, aber an den Bahngleisen. Paris meint, Mäntel ist nur eine Geschichte, die Gure sich ausgedacht hat. Ich kann mich nicht mit ihr streiten. Die grüne Karte vom Lesezentrum macht sie zur Geschichtenexpertin. Ich stehe auf,
um einen besseren Blick auf den Müllberg zu bekommen. Mir tun die Akazien leid und auch die dornigen Büsche, die hier wuchsen, bevor die Leute anfingen, den Müll um sie rum abzuladen. Manche Bäume leben noch, aber ihre Blätter sind schwarz vor Ruß und der Wind hat ihre Äste mit Maggi-Packungen und Plastiktüten garniert. Hinter der Müllkippe ist die Mauer. Und hinter der Mauer verlieren sich die Haifa-Häuser im Smog. Die Haifa-Leute versuchen, die Mülldeponie loszuwerden, sagt Ma. Ihre Wohnungen verlieren an Wert, weil es so stinkt. Die Gemeindeverwaltung hätte schon vor zig Jahren die Müllkippe räumen sollen, als die Haifa-Gebäude gebaut wurden und ich noch nicht geboren war, sagt Ma. Aber sie hat es nicht gemacht. Uns ignoriert die Regierung immer, aber manchmal ignoriert sie auch die Hi-Fi-Leute. Komische Welt.
Jungs!
Ein Mann, der ein Bidi raucht und die Glasflaschen im Müll von den Plastikflaschen trennt, ruft uns herbei. Er muss ein Schrotthändler sein. Viele Kabadiwalas wohnen in der Nähe der Müllkippe und vor ihren Häusern türmen sich ganze Berge von Plastik oder Pappe. Auf dem Unterarm hat er ein Tattoo. Ein Papagei mit ausgebreiteten Flügeln, der aussieht, als würde er jeden Augenblick in den Himmel fliegen.
Wenn dieser Köter euch beißt, werden sie euch 3 Spritzen in den Bauch jagen, die so lang sind wie eine Palme,
warnt er und zeigt mit der glühenden Spitze seines Bidis auf Samosa. Samosa wird mich niemals beißen, denn er mag mich. Außerdem hat Samosa keine Tollwut. Er ist nicht verrückt.
Wollt ihr mal ziehen?
Fragt der Mann und streckt uns das Bidi entgegen. Ami würde mir eine Tracht Prügel verpassen, wenn ich rauche, sagt Faiz. Die Jungen, die verschwunden sind, Bahadur und Omwir, waren die mal hier? Frage ich. Der Mann kratzt sich den dünnen Bart.
Hier in der Gegend verschwinden laufend Kinder, antwortet er. Mal schnüffeln sie zu viel Klebstoff und beschließen, ihr Glück woanders zu suchen. Mal werden sie von einem Müllauto angefahren und landen im Krankenhaus. Dann wieder sammelt ein Polizeiwagen sie ein und bringt sie in die Besserungsanstalt. Wir machen keinen Aufstand, wenn hier jemand verschwindet.
Wir machen auch keinen Aufstand, gebe ich zurück. Wir suchen nur unsere Freunde. Kinder mit schweren Säcken auf den Schultern stapfen durch den Müll auf ihn zu. Ein Junge trägt einen Sack auf dem Kopf, der so groß ist, dass man sein Gesicht nicht mehr sieht.
»Gute Beute, was?« fragt der Mann.
»Ha, Baja«, entgegnet der Junge. Ein paar Straßenköter sind den Kindern gefolgt. Samosa springt seinen vierbeinigen Kumpeln entgegen. »Samosa, komm zurück«, rufe ich ihm hinterher. Aber er hört nicht. Der Schrotthändler drückt sein Bidi aus. Ein Mädchen öffnet seinen Sack, der an den Seiten bereits auseinanderfällt, und kramt einen kaputten Spielzeughubschrauber raus. »Den habe ich heute gefunden, Flaschenbadja.« »Herr der Flaschen« ist ein echt guter Name. So was Tolles hätte ich mir auch für Samosa ausdenken sollen. Der schnüffelt gerade am Hintern eines anderen Hundes. Ich kann nicht mal hinsehen. Auch die übrigen Kinder öffnen ihre Säcke, um dem Badja zu zeigen, was sie ergattert haben. Meine Fragen zu Bahadur und Omwir beantworten sie nicht. Der Flaschenbadja gibt dem Müllmädchen den Hubschrauber zurück. Du brauchst auch was zum Spielen. Sie grinst. Wahrscheinlich ist der Flaschenbadja ein guter Chef, so wie Mäntel. Faiz fragt die Kleine, ob sie jemand gesehen hat, der sich im Dunkeln rumtreibt, um Kinder zu entführen. Ich glaube, er meint einen Djinn. Wir schlafen im Freien, weil wir keine Eltern und auch kein Zuhause haben, erklärt sie ihm. Ständig versuchen irgendwelche Dummköpfe uns zu schnappen, aber wir wissen, wie man sich wehrt. Das ist bestimmt gelogen. Sie ist so klein, dass sie nicht mal eine Ameise Angst einjagen würde. Das Licht hat rasch von gelb über braun zu schwarz gewechselt. Aus den Häusern dringt der abendliche Lärm. Fernseher plärren und Frauen husten, weil das Holzfeuer ihre Kehlen reizt. Ma wird bald zu Hause sein. Was glaubst du, warum Samosa uns hierher gebracht hat? Frage ich Faiz.
Weil er blöd ist?
Ich rufe Samosa. Der wühlt jetzt mit der Nase im Müll. Vergiss es, Jar, sagt Faiz. Der Köter hat bestimmt Hunger. Ich erzähle Faiz nicht, dass Samosa gerade erst ein ganzes Nankatai verputzt hat, das meinen Magen satt und zufrieden gemacht hätte. Das Müllmädchen läuft vor uns her und macht das Knattern eines Hubschraubers nach, während sie mit der linken Hand ihr Spielzeug durch die Luft lenkt und mit der rechten den leeren Sack schwenkt. Faiz und ich folgen ihr. Zuerst sind wir ihre Passagiere, dann breiten wir die Arme aus, als würden auch wir fliegen. Wir steigen hoch in den Himmel, über die Hi-Fi-Häuser und den Smog und rufen Tut, Tut, um nicht zusammenzustoßen. Es gibt nichts Besseres als Fliegen. Runo, Didi und ich machen Hausaufgaben, als Shanti Chachi an unsere Tür klopft und Ma und Papa mit Augen und Brauen Zeichen macht, dass sie rauskommen sollen. Uns ermahnt ihre entschiedene Miene, sitzen zu bleiben, aber sie schenkt uns auch ein Lächeln, das allerdings aussieht, als wäre es aufgemalt wie bei einem Clown. Ihr Gesicht arbeitet zu viel. Dann versammeln sich die Erwachsenen draußen vor der Tür und tuscheln mit der Hand vor dem Mund. Vielleicht sind Bahadur und Omvir wieder da. Es ist 2 Tage her, seit Faiz und ich Samosa zur Mülldeponie gefolgt sind und nichts gefunden haben. Bisher ist meine Mission als Detektiv ein echter Reinfall. Ich habe keine Spuren und Quarter, mein einziger Verdächtiger, hat nichts Verdächtiges unternommen. Wenn meine Geschichte im Fernsehen käme, würden die Nachrichtensprecher sagen, Suche nach verschwundenen Kindern stockt, räumt Kinderdetektiv ein. Draußen versucht Papa, so leise zu sprechen wie Ma und Chachi, was ihm aber nicht wirklich gelingt. Runo, Didi und ich hören ihn fluchen. Randi! Didi schüttelt missbilligend den Kopf. In meiner Schule ist Randi das schlimmste Schimpfwort, das man für ein Mädchen benutzen kann. Es bedeutet, dass sie so ist wie die Frauen in den Lasterhöhlen des Bootbazars. Ich war noch nie in der Kota-Gasse. Aber ich habe Bordelldamen im Bazar gesehen, die Chow Mein und Chaat kauften. Ihre Gesichter waren so dick geschminkt, dass sogar die Schweißspuren darin wie Narben aussahen. Sie werfen den jungen Männern Kusshände zu. »Oye Chikna«, zwitschern sie. »Komm mal her und zeig uns, was du in deiner Hose versteckst.« Einmal habe ich Ma gefragt, was Kotas sind, und sie meinte, die Frauen dort hätten keine Scham. Ich musste bei Gott schwören, dass ich diese lasterhaften Gegenden des Bazars nie betreten würde. Und ich tue es auch nicht. Allerdings nur, weil es massenweise andere Orte gibt, die ich auskundschaften kann. Runo Didi steht auf, um den Dal auf dem Herd umzurühren. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen Fleisch, das wir dazu tun könnten. Von Fleisch bekommt man Muskeln. Wenn ich groß und reich bin, essen Samosa und ich morgens, mittags und abends Lamm. Und dann lösen wir die Fälle, an denen sich die Polizei den Kopf zerbricht, denn wir haben doppelt so viel Grips. Ich frage mich, was Samosa heute wohl für ein Abendessen kriegt. Ma kommt ins Haus zurück. Sie setzt sich neben Runo Didi, nimmt ein Teigbällchen und formt ein Roti draus. Didi steckt einen Zipfel von Mars Sari in Mars Unterrock, weil er den Flammen zu nahe kommt. »Was ist passiert, Ma?« fragt sie. Erst da merke ich, dass Mars Augen voller Tränen sind. Vielleicht hat sie rausgefunden, dass ich ihre Notgroschen geplündert habe. Ich habe das Gefühl, ich müsste mich übergeben und gleichzeitig Nummer 2 machen. Ich robbe mich an Ma ran und frage, »Was ist denn los, Ma?« »Du«, sagt Ma und packt mich heftig am Handgelenk. »Wann hörst du endlich auf, dich überall rumzutreiben? Die Leute müssen denken, es wäre niemand da, der auf dich aufpasst.« Eine Chachi aus Mas Bastin-Netzwerk muss mich an Dutarams Teestand gesehen und Ma davon erzählt haben. Ich versuche, mich aus ihrem Griff zu befreien. Sie lässt mich los und schlägt sich die Hand vor die Stirn. »Ach, Bhagwan, warum musst du uns so auf die Probe stellen?« Ich bin still, weil sie mit Gott spricht und nicht mit mir. Und Gott Besseres zu tun hat, als ihre Fragen zu beantworten.
Ma, sag uns, was los ist, wiederholt Runo Didi.
Anschal, sagt Ma. Anschal wird vermisst.
Wer ist das? Will ich wissen. Obwohl ich schon erraten habe, dass Anschal eine Bordelldame sein muss. Das wird Shanti Chachi wahrscheinlich Ma und Papa gerade erzählt haben.
Anschal ist am Samstag aus dem Haus gegangen und seitdem verschwunden, erklärt Ma.
Seit 3 Nächten. Heute Nacht sind es 4, ist sie nicht wieder nach Hause gekommen.
Runo Didi nimmt die Linsen vom Feuer.
Du redest doch nicht mit Jungs, oder?
Fragt Ma. Doch Didi sieht viel zu verwirrt aus, um darauf zu antworten.
Diese Anschal hat einen Boyfriend, sagt Ma.
Dann faucht sie mich an. Jay, geh mal kurz raus.
Ich muss Hausaufgaben machen, wende ich ein, stehe aber trotzdem auf. Papa und Ma schicken Didi und mich dauernd vor die Tür, wenn sie irgendwelche Geheimnisse haben. Im Sommer ist es nicht weiter schlimm, aber die eigenen Kinder in den Regen oder wie heute Abend in die Kälte rauszuschicken, ist einfach gemein.
Aber das Gerede da draußen ist auch ziemlich erwachsen. Ma hätte nicht gewollt, dass ich das höre. Geschieht ihr recht. Warum hat sie mich aus dem Haus gejagt?
Ihr Boyfriend ist so alt wie ihr Großvater, sagt eine Chachi. Aber schlimmer noch, er ist Muslim. Sie hat ihrer Mutter erzählt, dass sie mit einer Freundin ins Kino will. Woher hätte die arme Frau wissen sollen, dass ihre Tochter stattdessen mit einem Muslim verabredet war? Fragt eine zweite Chachi.
Wer weiß, wie viele Boyfriends ein Mädchen wie die hat, meint eine dritte.
Bordelldamen müssen Bordelldamen sein, weil sie so viele Boyfriends haben.
Die Muslime entführen unsere jungen Mädchen und zwingen sie, zum Islam zu konvertieren. Liebesdschihad heißt das, sagt ein Chacha. Nach den Bomben terrorisieren sie uns jetzt auf diese Art.
Diese Chachas und Chachis hätten sowas nicht gesagt, wenn unsere muslimischen Nachbarn dabei gewesen wären. Fatima Ben zum Beispiel.
Shanti Chachis Mann, schärft Papa ein, dass man Mädchen nicht über den Weg trauen kann.
Die sagen dir das eine und tun das andere. Du musst strenger mit Runo sein. Sie nimmt an allen möglichen Wettkämpfen teil, egal wo, oder?
Didi interessiert sich doch nur für die Regionalmeisterschaft, sage ich. Sie heiratet mal ihre Medaille. Dann muss Papa keine Mitgift für sie bezahlen.
Wer hat dir gesagt, dass du hier rauskommen sollst? Fragt Papa.
Deine Frau hat was gegen mein Gesicht, entgegne ich.
Papa stöhnt und schiebt mich wieder ins Haus zurück.
Runo Didi hat unsere Schulbücher weggeräumt, damit wir Platz für das Abendessen haben.
Ich frage mich, wer Anschals muslimischer Großpapa-Boyfriend ist.
Im Bastille gibt es Unmengen von alten Muslimen. Aber der einzige, den ich kenne, ist der Fernseh-Chacha. Der kann doch nicht Anschals Boyfriend sein, oder?
Ma klatscht jedem von uns eine Kelle Dal auf den Teller und wirft Runo Didi einen finsteren Blick zu, als hätte auch sie heimlich muslimische Boyfriends.
Papa, sage ich, Ma macht wieder einen auf Schmierentheater.
Ma schlägt mit der Kelle auf meinen Teller und sagt, ich soll den Mund halten.
Bis zum nächsten Nachmittag haben Paris, Faiz und ich jede Menge über Anschal rausgekriegt. Einmal durch das, was sich die Erwachsenen erzählen, wenn sie vergessen, dass wir auch dabei sind, und zum anderen durch das, was Faiz' Brüder ihm berichtet haben, nachdem er ihnen beim Abendessen sein Sabji überlassen hat. Die Neuigkeiten über Anschal haben ganz von selbst zu uns gefunden. Wir mussten nicht die Purple Line nehmen, um mehr über sie zu erfahren.
Bahadur und Omwir kennt so gut wie niemand, aber dieser Anschal ist im Budbazar weltbekannt.
Während der Mittagspause stehen wir auf dem Schulhof und behalten Quarter im Auge, der wiederum die Mädchen um sich beugt. Unsere Mitschüler vertreiben sich die Zeit mit sichtlich amüsanten Spielen. Wir aber können nicht mitmachen, denn Paris und ich haben einen Fall zu lösen.
Paris schreibt eine Vermisstenanzeige für Anschal, basierend auf Informationen, die ich ihr gebe.
Unsere Endfassung ist mindestens so gut wie die, die ich bei Police Patrol gesehen habe. Sie lautet?
Name? Ancha. Vatername? Kumar. Alter? 19 bis 22. Besondere Merkmale? Weibliche Person mit weizengelber Haut, rundem Gesicht, schmaler Figur. Größe 1,60 Meter. Klammer auf, 1,59 Meter oder 1,58 Meter. Klammer zu. Kleidung? Gelbe Kurta. Zuletzt gesehen, Bootbazar.
Als ich Faiz Paris Notizheft reiche, schielt er auf die Anzeige und sagt,
seit wann ist Anschall 19?
Die Leute sagen, sie ist 3 oder 24.
Es sieht professioneller aus, erwidere ich. Wie soll euch das helfen, Anschall zu finden?
Faiz kann einfach nicht zugeben, dass wir irgendwas gut machen. Andererseits ist mir selbst schleierhaft, wie uns diese Vermisstenanzeige nützen soll.
Machen wir eine Liste mit Verdächtigen, schlägt Paris vor und entreißt Faiz das Notizheft.
Er ist die Nummer 1, sage ich und richte den Blick auf Quarter.
Ein paar Frauen in den Waschräumen haben Anschals Papa die Schuld gegeben, sagt Paris.
Früher ist er Autorikscha gefahren, aber das kann er nicht mehr, weil er Tuberkulose oder Krebs hat oder so.
Anschall muss alles Mögliche anstellen, um Geld zu verdienen, zum Beispiel im Kota arbeiten.
Paris klopft mit dem Kuli auf ihr Heft, als wollte sie mit einem Geheimcode die Gedanken in ihrem Kopf sondieren.
Faiz, könntest du noch mehr über den Fernseh-Chacha herausfinden? Frage ich.
Was meinst du mit mehr?
Zum Beispiel, ob er Anschall gekannt hat.
Du glaubst, dass der Fernseh-Chacha Anschals muslimischer Boyfriend ist?
Was?
Ich wusste es doch. Ihr Hindus traut einem Muslim alles zu.
Der Chacha ist verdächtig, weil Bahadur für ihn gearbeitet hat und er wahrscheinlich der Letzte war, der ihn gesehen hat, erklärt Paris.
Sonst gibt es keinen Grund für Jays Bitte.
Stimmt's, Jay?
Stimmt.
Daran hatte ich gar nicht gedacht.
Du siehst den Chacha in der Moschee, Faiz. Vielleicht kennt dann Kirana Malik ihn, sagt Paris.
Die Ladenbesitzer im Bazar sind doch alle miteinander bekannt.
Du könntest ihn ein bisschen ausfragen, wenn du bei ihm arbeitest, sage ich.
Fast füge ich hinzu, dass ich das sonntags an Dutarams Teestand auch mache. Aber dann fällt mir gerade noch rechtzeitig ein, dass Paris mein Geheimnis ja gar nicht kennt.
Jay und ich werden die Damen im Kota nach Anschall fragen, sagt Paris.
Wir könnten Samosa mitnehmen, sage ich. Dazu ist keine Zeit, entgegnet sie. Außerdem würde dieser Hund nur bellen und die Leute ärgern.
Arey, wieso bist du so langsam wie ein Lama Gaul? Ruft Paris, obwohl ich dicht hinter ihr herlaufe.
Meine Schultasche schlägt mir dabei gegen die Beine und das tut weh. Ich frage mich, ob ich das Rätsel um die verschwundene Bordelldame wirklich lösen will. Es wäre nicht schlecht, mal eine kleine Pause einzulegen, um zu spielen oder das Nachmittagsprogramm im Fernsehen anzugucken. Das zwar langweilig ist, aber wenigstens hätte ich die Fernbedienung für mich. Um die Zeit sind Ma und Papa bei der Arbeit und Runudidi beim Training.
»Du lässt dich so leicht ablenken«, schimpft Paris. »Null Konzentration. Es ist mega richtig, was Kirpal Sir über dich sagt. Du kriegst schlechte Noten, weil du dir eine Frage ansiehst und dann kommt dir eine Fliege, Taube oder Spinne dazwischen und du vergisst, dass du gerade eine Prüfung machst.«
Ich sage nichts dazu, weil ich mir die Puste fürs Laufen aufsparen muss. Bestimmt hat kein Detektiv auf der Welt jemals so viel laufen müssen wie ich. Zumindest bin ich richtig angezogen. Byomkesh Bakshi bekämpft das Verbrechen in einem weißen Dhoti und Dhotis sind das Letzte. Sie rutschen nämlich leicht runter. Und dann steht man plötzlich mitten im Bazar in der Unterhose da. Alle würden einen auslachen. Sogar der Verbrecher, den man jagt.
Meine Hose ist zwar zu kurz und alt, aber wenigstens muss ich mir keine Sorgen machen, dass sich meine Füße darin verheddern, falls ich in eine Schlägerei mit bösen Leuten gerate.
Das Kota liegt in einer schmalen Gasse mit baufälligen Gebäuden auf beiden Seiten. In den unteren Stockwerken sind kleine Läden, die Abdeckplan, Farben, Rohre und Klobrillen verkaufen. Auf einem Reklameschild lässt ein kräftiger Mann die Muskeln spielen.
Dazu hält er ein Plastikrohr in den Arm, so wie im Fernsehen ein Sänger seine Gitarre. Aus dem Mund kommt eine Sprechblase, auf der Stark steht. Auf einem anderen Schild steht in Großbuchstaben Haushaltswaren und in kleinen Buchstaben Maler, Schreiner und Klempner arbeiten ebenfalls hier. Die Läden sind so langweilig, dass nicht mal Fliegen sich dort die Ehre geben. Drüber lehnen sich die Damen aus den Fenstern, klatschen in die Hände und pfeifen den Passanten nach. Paris kichert. Ich finde das mutig von ihr. Aber dann sehe ich ihr Gesicht und merke, dass sie bloß lacht, weil sie nervös ist. Manchen Leuten passiert das. Runo Didi grinst auch immer wie eine Idiotin, wenn Papa mit ihr schimpft. Trotz der Kälte und des Smogs tragen die Bordelldamen nur Blusen und Unterröcke, keine Saris. Ihre Lippen sind röter als Blut und an ihrem Hals funkelt Gold- und Silberschmuck.
»Arbeitet Anschal hier, oder was?«
Paris schaut zu einer Frau rauf, die Kleider zum Trocknen auf die Wäscheleien unter den offenen Rollläden hängt. Dabei hält sie die Hände wie einen Trichter vor den Mund, damit ihre Worte direkt zu der Frau oben vordringen, ohne in den Ohren der Ladenbesitzer zu landen. Die Frau sieht zu uns runter, beugt sich über die Fensterbank und fragt, »Wer seid ihr?« Paris schaut mich an. Die Frau würde uns auslachen, wenn wir sagen, dass wir Detektive sind.